willkommen zum nächsten Podcast, zur nächsten Podcast-Ausgabe der Handballcamps. Heute wieder am Start Tobias. Moin Tobias.
Hallo Mücke, hallo zusammen.
Genau, und Mücke, das bin ich, munkelt man. Tobi, bei euch, warum rufen wir uns das so zu? Natürlich Corona bei euch, wir sitzen nicht zusammen, sondern wieder, Tobi, du sitzt altbewährt in Kiel, oder wo bist du?
Ja, genau, in Kiel-Wiek, fast am Wasser, sage ich mal, und Mücke ist bei sich zu Hause, also wir haben wieder Luftlinie 15 Kilometer, wie letztes Mal auch.
Und ich gehe davon aus, dass auch bei dir der Frühling eingekehrt ist.
Ja, definitiv. Seit gestern. Also ja. jetzt wird's langsam sommerlich.
Sehr schön. Für uns Anlass genug. Es geht ja wieder an alle Handballer, an alle Handballinteressierten. Anlass genug, uns ein Thema, heute sind es genau genommen zwei, ein Thema auszuwählen, das in die Zeit passt. Und damit meinen wir nicht die Corona-Zeit, sondern damit meinen wir Ende März, Anfang April, Zeit der Vorbereitungsplanung. Kaderplanung sollte abgeschlossen sein. Auch das ist in der heutigen Corona-Zeit vielleicht alles ein bisschen anders. Aber wir bleiben optimistisch und gehen davon aus, dass irgendwann unser geliebter Sport wieder zurückkommt, und entsprechend haben wir heute welches erstes Thema, Tobi?
Wie sieht ein Team aus? Also wie sollten die Charaktere von den Spielern einfach zusammengestellt sein, um bestmöglich die Leistung auf das Feld zu bekommen?
Genau. Hört sich komplex an, ist sicherlich auch nicht so ganz pauschal und einfach zu beantworten, aber genau der Kern deiner Aussage. Ich habe ein Team von 14 Leuten, und jetzt unterscheiden wir in erster Linie nicht, welche Skills muss der Links- und Rechtsaußen haben und welche Skills soll der Torwart haben, sondern grundsätzlich in einer Teamzusammenstellung sollte ich als Trainer, und da wir ja Individualausbilder sind, sollte ich als Trainer wissen, Wen habe ich vor mir? In welcher Zusammenstellung kann ich die nächste Saison angehen? Tobi, wir haben in der letzten Ausgabe über deine Zweitliga-Zeit gesprochen. Da würde ich gerne heute wieder anknüpfen. Beschreib mal so im Allgemeinen, wie Schwartau aus deiner Sicht als junger Spieler zusammengesetzt war, beziehungsweise, ich formuliere das anders, beschreib's nicht, sondern erzähl uns mal, ob sich da mit den Spielern konkret auseinandergesetzt wurde.
Ja, also ich beantworte das mal erstmal mit einem klaren Ja, da wurde sich mit auseinandergesetzt. Wir waren so aufgestellt, dass wir viele junge Talente in der Mannschaft hatten, auch dann mehr als 14 Leute im Kader waren, sondern eher dann nachher 16 bis 17 Leute, dass die Jugendspieler dann auch rangeführt wurden. Und wie werden die am besten rangeführt? Das wurde uns halt auch immer mitgegeben. Man braucht jemanden, zu dem man aufgucken kann, von dem man lernen kann. Und das waren dann die älteren, schon etablierten Spieler, die einfach auch noch mit da waren, die das Heft in die Hand genommen haben. Das heißt, die haben uns sowohl auf dem Feld wirklich geführt, als auch neben dem Feld, dass man auch einfach wusste, wie verhält man sich, wie kommt man klar, wie muss man das Training angehen und so etwas. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack als in der Jugendabteilung. Also wenn wir da in den Profibereich gehen, ist es einfach nochmal viel wichtiger, wenn man über einzelne Dinge spricht und auch wie man einzelne Dinge angeht, wie Trainingsvorbereitung und Spielvorbereitung. Und das war eigentlich in Schwartau echt gut geklärt, also viele junge Talente. Wir hatten dann, ich sag mal, 5, 6 Spieler dabei, die auf ihrem Höchstlevel gespielt haben. Das heißt so mit Mitte, Ende 20. sage ich mal. Und dann hatten wir auch wirklich schon ältere Spieler, die auch Richtung Karriereende langsam gingen, die einfach aber genau wussten, worum es geht und wann es wichtig ist. Und ich glaube, diese Zusammensetzung ist einfach perfekt für ein Team.
Okay, so wie du das beschreibst, seid ihr denn ja in der Saison mit 0 Punkten durch die Liga geritten, sag ich mal. Nee, Spaß beiseite. Jetzt, das finde ich ganz spannend, mal wieder als Vorlage, dass du von jungen Spielern sprichst, dann sprichst du von Spielern, die am Leistungszenit spielen und zu denen man aufschaut. Da mache ich mal eine kleine Klammer drum. Denn im besten Falle gibt es in jedem Team die sogenannten Kreativspieler. Dann gibt es Spieler, die Teamspieler sind. Und es gibt die Führungsspieler. Und wir können gleich mal über einzelne Beispiele oder werden gleich nochmal über einzelne Beispiele sprechen. Aus meiner Sicht hat das wenig damit zu tun, wenn ich ein Spieler bin, der pro Spiel 15 Tore wirft, meinetwegen auch mit einer guten Quote, dann bin ich zwar aus Sicht des Fans einer der Lieblingsspieler und auch der viele Leistung bringt, oder auch umgekehrt, weil wir da auch immer viel Wert drauf legen, darauf hinzuweisen, dass ich 15 Mal hinten Tore verhindere durch Blocks oder durch ein überragendes 1 gegen 1 Abwehrverhalten. Heißt aber nicht, dass das auch automatisch ein Führungsspieler ist. Aber um das mal ein bisschen an Beispielen zu verdeutlichen, Tobi, kannst du mir nicht aus der Erinnerung aus Schwartau, weil das ist zu weit weg und wird vielleicht dem einen oder anderen nichts sagen, nur den ganz großen Experten, die noch die einen oder anderen Namen des Schwartauer Kaders im Kopf haben. Aber kannst du aus der aktuellen Bundesliga-Mannschaft beziehungsweise von der aktuellen Bundesliga-Szene einen Spieler nennen, der aus deiner Sicht ein Kreativspieler ist?
Ein Kreativspieler. Ich glaube, da würde ich mit der SG Flensburg-Handewitt und Jim Gottfriedsson gehen. Ich glaube einfach, dass der im Angriffsspiel überragend ist mit seinen Pässen, was man jetzt auch wieder im Derby gesehen hat, mit den No-Look-Pässen an Kreis, wie er seine Mitspieler einsetzt, seine Torgefährlichkeit aber selber nicht verloren hat. Ich glaube, das ist einfach so ein Straßenhandballer, nenne ich es mal, der einfach so viel Instinkt hat und sich vielleicht auch nicht immer gleich vornimmt, jetzt werfe ich im nächsten Angriff aufs Tor, sondern ich erkenne einfach die Lücke, ich erkenne die Szene und das ist für mich Gold wert für ein Team.
Gold wert ist die Antwort. Warum? Weil sie zeigt, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, sondern weil das Dinge sind, über die man nachdenken kann und über die man auch unterschiedlicher Meinung sein kann und über die man auch streiten kann. Und wenn man jetzt Trainer oder Trainerin ist und man Kader mal an die Wand malt, dann gibt es mit Sicherheit auch Schnittmengen. Also wenn wir jetzt definieren, und auch das ist ja ein Stück weit frei, aber wenn wir jetzt den Begriff Kreativspieler definieren, dann ist es ja aus meiner Sicht jemand, der Dinge außerhalb der Norm macht. Und ich finde, dass der Gottfriedsson, von dem du gerade sprichst, jemand ist, der das Spiel sehr klar plant, liest und dann natürlich für den Außenstehenden vielleicht mal Dinge macht, die überraschend sind, aber aus meiner Sicht hat der einen absoluten Plan. Also ich nehme mal, aber das nochmal, das ist ja jetzt nicht richtig und falsch, sondern das ist dann die Grundlage der Diskussion. Kreativspieler ist für mich ein Kastening, weil der Dinge macht, die sind frech, die sind überraschend.